Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Inzwischen zeichnet es sich immer mehr ab. Die letzten deutschen Atomkraftwerke werden wohl doch nicht ganz so wie geplant zum Jahreswechsel abgeschaltet. Woran das liegt und was das bedeutet, das klären wir gleich. Außerdem geht es bei uns um die katastrophale Gletscherschmelze in der Schweiz, um klimafreundliche Stadtplanung und im Verbrauchertipp geht es um Versicherungen für Veranstaltungstickets und Konzertkarten. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Eigentlich sollten die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland aller spätestens am 31.12. um Mitternacht vom Netz gehen. Doch dass das tatsächlich wie geplant passiert, das wird jetzt immer unwahrscheinlicher. Gestern hat Wirtschaftsminister Robert Habeck angekündigt, dass die Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim wohl länger am Netz bleiben werden. Begründet hat er das vor allem mit den Problemen bei der Stromproduktion in Frankreich. Die Situation dort fasst zum Einstieg unserer Sendung noch einmal kurz Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta zusammen.
Im Stromparadies Frankreich gehen nun mancherorts die Lichter schon etwas früher aus. Der Eiffelturm etwa liegt jetzt schon kurz vor Mitternacht im Dunkeln. Stromsparen ist angesagt. Denn in Frankreich, wo normalerweise knapp 70% der Elektrizität nuklear erzeugt werden, steht rund die Hälfte aller 56 Kernreaktoren still. Aufwendige Wartungen und unvorhergesehene Korrosionsschäden sind die Hauptgründe dafür. Und auch die leistungsstarken Wasserkraftwerke, die hierzulande eigentlich rund 20% der Stromproduktion ausmachen, liefern in diesem Jahr wegen der lang anhaltenden Hitze und des geringen Niederschlags deutlich weniger Strom. Premierministerin Elisabeth Born warnt bereits, dass es im Winter zu geplanten Stromabschaltungen kommen könnte. Wenn alle Stricke reißen, müssen wir den Haushalten den Strom abschalten. In einem rollierenden System, Wohnviertel nach Wohnviertel. Jeweils weniger als 2 Stunden am Tag. Wir tun alles, um das zu verhindern, aber es kann passieren. Das hätte empfindliche Folgen. Denn gut ein Drittel der Haushalte in Frankreich heizt mit Strom. In Deutschland sind es nur rund 5%. Sinkt die Temperatur im Winter um 1 Grad, braucht es die Leistungskraft von 2,5 Reaktoren, um den entsprechend steigenden Strombedarf zu decken. Elektrosensibilität nennen das die Fachleute, die Achillesferse des französischen Heizmodells. Die Devise der Regierung lautet deshalb, kurzfristig Strom sparen, langfristig in die Stromproduktion investieren. 2 Gesetze sind in Arbeit, um sowohl den Ausbau der Erneuerbaren als auch den Neubau von Kernreaktoren zu beschleunigen. 50 Offshore-Windparks sollen bis 2050 entstehen. Bisher hat man genau einen. Außerdem sind 6 neue Druckwasserreaktoren geplant. Für beide Projekte will man die juristischen Einspruchsmöglichkeiten begrenzen. Es wird Ausnahmeregelungen beim Artenschutz geben und, so der Plan, bauliche Maßnahmen für Kernreaktoren dürfen bereits begonnen werden, während die Anhörungsverfahren noch laufen.
Die Probleme bei der Stromproduktion in Frankreich zusammengefasst von Julia Borutta. Wir haben es gerade gehört, in Frankreich sind also nach wie vor viele Atomkraftwerke vom Netz und produzieren keinen Strom. Was das für Deutschland bedeutet und warum deshalb wohl nun tatsächlich der eigentlich zum Jahreswechsel geplante Atomausstieg verschoben wird, darüber spreche ich jetzt mit Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Frau Büsker, vielleicht erklären Sie noch mal kurz, warum spielt die Situation in Frankreich für uns und unsere Atomkraftwerke hier in Deutschland denn eigentlich überhaupt so eine große Rolle?
Weil sie entscheidend für die Netzstabilität ist. Wir sind diesbezüglich in Deutschland ja keine Insel, sondern eingebunden in ein europäisches Leitungssystem. Aufgrund der zentralen Position innerhalb Europas sogar noch mal ganz besonders. Und wenn Frankreich nun weniger Strom selbst produziert, führt das zu einem erhöhten Importbedarf. Das heißt, Strom aus anderen europäischen Ländern wird nach Frankreich exportiert und entsprechend auch geleitet. Unter anderem auch aus Deutschland. Es kommt also sehr viel Bewegung ins Netz. Und für die Stabilität des Netzes ist es wiederum wichtig, dass der Strom gleichmäßig fließt. Das Netz braucht immer eine bestimmte Frequenz, 50 Hertz, und damit die herrscht, betreiben die Netzbetreiber ein sehr strenges Monitoring, schalten gegebenenfalls Kraftwerke zu oder im schlimmsten Fall schalten Stromabnehmer ab. Nun kann man nicht alle Schuld auf Frankreich schieben, bei weitem nicht. Ein weiteres Problem ist der mangelnde Netzausbau in Deutschland selbst. Immer mehr dezentrale Stromproduktion, während gleichzeitig nicht ausreichend Netze zur Verteilung angelegt wurden. Das ist insbesondere in Süddeutschland ein Problem, weshalb eben dort die Atomkraftwerke ja in die Einsatzreserve gehen sollen.
Wie sicher ist denn jetzt aus Ihrer Sicht, dass zumindest diese zwei der Atomkraftwerke, von denen die Rede ist, tatsächlich weiter betrieben werden?
Ja, wir reden über Isar 2 und Neckar-Westheim 2. Robert Habeck hat gestern deutlich gemacht, dass, wenn sich in Frankreich nichts ändert, das sehr wahrscheinlich ist. Also ganz grundsätzlich ist davon auszugehen, dass diese Meiler über den 31. Dezember hinaus betrieben werden. Die Übertragungsnetzbetreiber, die haben ja bei ihrer Präsentation des Stresstests auch dazu geraten, sehen den Streckbetrieb als Baustein für die Netzstabilität, übrigens den Streckbetrieb aller drei noch verfügbaren Kraftwerke. Grundsätzlich ändert sich jetzt an Habecks Plänen erstmal wenig. Die Möglichkeit des Streckbetriebs bis April 2023 war ja von Anfang an geplant. Aber bei der praktischen Umsetzung, da wird es jetzt nochmal Anpassungen geben. Für Neckar-Westheim 2 bleibt weiterhin möglich, das Kraftwerk zum Jahresende erstmal herunterzufahren und bei Bedarf dann eben wieder anzufahren und bis zum Frühjahr durchlaufen zu lassen. Für Isar 2 muss man aber anders vorgehen. Der dortige Reaktorkern, der hat nur noch so wenig Reaktivität, sagt der Betreiber, dass ein Wiederanfahren nach Runterfahren zum Jahresende schlicht nicht mehr möglich wäre. Das heißt, für Isar 2 muss man die Entscheidung für den Streckbetrieb definitiv tief im Dezember fällen. Im Oktober ist dann außerdem nochmal eine Reparatur der Ventilleckage notwendig, über die wir ja vor wenigen Tagen erfahren haben. Das alles ist aber natürlich nur dann möglich, wenn der Deutsche Bundestag Gesetzesänderungen beschließt. Das Energiesicherungsgesetz soll geändert werden. Außerdem ist eine Veränderung des Atomgesetzes notwendig.
Ich könnte mir vorstellen, dass das bei der grünen Basis und auch bei vielen Umweltgruppen alles eher nicht ganz so gut ankommt. Gibt es da schon Reaktionen auf diese Ankündigung von Habeck?
Naja, nicht nur dort kommt das nicht gut an. Insgesamt gibt es weiterhin viel Kritik an den Plänen. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer, der hat am Morgen im Deutschlandfunk deutlich gemacht, dass ihm das nicht ausreicht. Aus der FDP kommt sehr vielstimmig das Feedback, dass man dort eine richtige Laufzeitverlängerung bis 2024 will, auch für den Meiler im Emsland. Richtige Laufzeitverlängerung würde dann auch den Kauf neuer Brennstäbe bedeuten. Die grüne Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann, die hat am Morgen im Deutschlandfunk klargemacht, dass das Ganze jetzt ja auch erstmal parlamentarisch beraten werden müsse, die Grünen sich aber auf den Notfall einstellen würden. Das wird ja großes Thema auch sein bei der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen Mitte Oktober. Auch aus der SPD-Bundestagsfraktion sind mir kritische Stimmen bekannt, die die Pläne nicht wirklich gut finden. Umweltverbände sind entsprechend alarmiert. Der BUND etwa fürchtet, dass eine Änderung des Atomgesetzes einer weiteren Laufzeitverlängerung Tür und Tor öffnen würde, also dass es eben nicht bei April 2023 bleibt. Umweltministerin Steffi Lemke, auch von den Grünen, erklärte eben aber schriftlich, die Pläne von Habeck unterstütze sie so. Eine Laufzeitverlängerung über den kommenden Winter hinaus und die dafür erforderliche Neubeschaffung von Brennelementen, die schließe sie aber aus.
Einordnungen waren das von Ann-Kathrin Büsker. Vielen Dank nach Berlin. Zum nächsten Thema. Die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz hat am Vormittag eine Jahresbilanz der aktuellen Gletscherschmelze vorgestellt. Und die Ergebnisse sind erschreckend. In diesem Jahr haben die Schweizer Gletscher rund 3 Kubikkilometer Eis verloren. Einzelheiten von Katrin Hondel.
Sämtliche Rekorde der Eisschmelze wurden 2022 gebrochen, berichtet die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz. Es sei ein katastrophales Jahr gewesen, schlimmer als 2003. Matthias Huss ist Gletscherforscher an der ETH Zürich und leitet das Gletschermessnetz Schweiz, kurz GLAMOS.
Die Gletscher sind so stark geschmolzen 2022 wie noch nie seit Beginn der Messungen. Und das Jahr 2003, das uns allen noch als extremer Hitzesommer in Erinnerung ist, das wurde deutlich übertroffen.
In Zahlen heißt das, rund 3 Kubikkilometer Eis haben die Schweizer Gletscher verloren. Das entspreche mehr als 6% des verbleibenden Volumens. Bislang, so betonen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, habe man schon einen Eisverlust von 2% als extrem bezeichnet. Im Engadin und im südlichen Wallis sei auf 3000 Metern Höhe eine Eisschicht von bis zu 6 Metern Dicke verschwunden. Selbst an den höchsten Messpunkten, etwa am Jungfraujoch, beobachteten die Glaziologen deutliche Verluste. Besonders extrem ist der Schwund kleiner Gletscher, wie in Deutschland, wo an der Zugspitze gerade der südliche Schneeferner seinen Gletscherstatus verloren hat. Matthias Huss.
Die Gletscher verschwinden. Wir haben in der Schweiz zum Glück noch ein bisschen mehr Gletscher als in Deutschland. Aber auch in der Schweiz haben wir viele kleine Gletscher verloren, nur in diesem Jahr. Und der gesamte Verlust an Eisvolumen, der entspricht eben rund 6% von dem, was noch bleibt. 6% in einem einzigen Jahr, das ist enorm und zeigt uns, wie schnell diese Prozesse vor sich gehen.
Die Forschenden sprechen von einem Drama mit Ansage. Die Schneehöhe in den Schweizer Alpen sei in diesem Frühjahr so niedrig wie selten gewesen. Verunreinigung durch große Mengen Sahara-Staub habe außerdem zu einer schnelleren Schmelze des schützenden Schnees geführt, sodass das Gletschereis im Hitzesommer umso rasanter schmolz. Das erschüttere auch ihn als nüchternen Naturwissenschaftler, sagt Glaziologe Matthias Huss. Er hofft dennoch auf einen positiven Effekt, auf mehr Klimaschutz.
Wir haben wirklich Schmelzraten gesehen, die wir nicht für möglich gehalten hätten oder die komplett außerhalb der Vorstellung waren. Aber ich hoffe eben trotzdem, dass dieses Jahr vielleicht als positiver Effekt ein gewisser Weckruf darstellt für Leute, die das Ganze noch nicht so realisiert haben. Was wir eigentlich sehen jetzt ist, dass die Zukunft schon hier ist und Realität geworden ist. Wir haben jetzt ein Extrem, das man schon eigentlich erwartet hat, aber eben für die Zukunft. Und jetzt ist es eingetreten.
Katrin Hondl über die massive Gletscherschmelze in der Schweiz. Die Klimakatastrophe, sie ist also längst da. Und wenn wir die Auswirkungen jetzt noch zumindest begrenzen wollen, dann müssen die CO2-Emissionen deutlich sinken. Eine ganz wichtige Rolle dabei spielt der Verkehrssektor. Den Zusammenhang von Stadtplanung, Autoverkehr und CO2-Emissionen hat jetzt das Climate Change Center Berlin-Brandenburg in einer neuen Studie mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz untersucht. Vor der Sendung habe ich einen der Studienautoren, Felix Kreuzig von der TU Berlin, gefragt, wie künstliche Intelligenz denn tatsächlich da beim Klimaschutz und bei der Stadtplanung helfen kann.
Der Unterschied ist, dass wir jetzt ganz viele detaillierte Daten haben, vor allen Dingen auch von der Stadtstruktur, und dass wir jetzt mit diesen großen Datenmengen errechnen können, wie bestimmte Straßenzüge, wie bestimmte Gebäudemuster sich auf induzierten Verkehr auswirken. Also wie viel Verkehr hervorgerufen wird und dadurch natürlich auch, wie viel Treibhausgasemissionen entstehen. Und das ermöglicht umgekehrt dann zu bestimmen, wie eine Stadtplanung aussieht, die auch klimafreundlich ist.
Wie sieht denn eine klimafreundliche Stadt aus? Ich habe gelesen, dass da die Idee von einem Kiez eine Rolle spielt. Das klingt ja ein bisschen schräg erstmal.
Ja, die Idee ist, dass Zentralität wichtig ist. Also wie weit wohnt man entfernt vom Stadtzentrum? Das macht ja irgendwie Sinn. Wenn man näher wohnt, dann braucht man meist auch weniger mit dem Auto fahren oder sogar kann mit dem Fahrrad fahren oder auch mit der S-Bahn. Soweit klar. Und die Kieze, die sind auch wichtig. Und zwar deswegen, weil da werden zum Beispiel Einkäufe getätigt oder der lokale Arztbesuch. Und wenn man nahe an einem Kiezzentrum ist, dann reduziert der Verkehr sich auch. Auch dort kann man mit dem Fahrrad hin.
Vielleicht sollten Sie ganz kurz erklären, was verstehen Sie unter einem Kiez? Nicht jeder kann sich darunter, glaube ich, was vorstellen.
Kieze sind eigentlich so Unterstadtteile, also kleinere Strukturen innerhalb einer Stadt mit einem eigenen Zentrum, wo Einkäufe getätigt werden können, wo man sich aufhalten kann, wo es Cafés gibt, also Stadtteilzentren im Wesentlichen. Und Stadtteilzentren sind wichtig. Wenn die in der Nähe sind, dann gibt es weniger induzierten Verkehr, dann kann auch mit dem Fahrrad dahin gefahren werden.
Lange Zeit wurde ja in Deutschland, ich sag mal, sowas wie die autogerechte Stadt so ein bisschen als Ideal, propagiert. Also es wurde jedenfalls in einigen Großstädten massiv umgesetzt. Hat das jetzt komplett ausgedient?
In dieser Hinsicht ja, die autogerechte Stadt war eine Idee der Moderne, die aber eben nicht bedacht hat, die ganzen Umweltfolgekosten, die Luftverschmutzung, den Lärm, den Platzverbrauch, die Benachteiligung von ärmeren Menschen, von Kindern und von Alten und natürlich den Klimaschutz. Das heißt, wir sind jetzt in einem anderen Paradigma, dem Paradigma der 15-Minuten-Stadt, wo mit aktiver Mobilität auch ältere Menschen sich sehr gut auf der Straße bewegen können und sicher sind und da viel erreicht werden kann, also viele Orte erreicht werden kann. Das heißt, die Lebensqualität steht im Mittelpunkt mittlerweile.
Das klingt gut, Lebensqualität. Was bedeutet das ganz konkret für die Planung beispielsweise von neuen Stadtteilen?
Das Wichtigste ist erstmal, ohne Tiefgaragen und ohne Stellplätze zu planen. Und gleichermaßen muss natürlich gewährleistet sein, dass die Erreichbarkeit vorhanden ist. Das heißt, in der Nähe sollte öffentlicher Nahverkehr angebunden sein. Und es bedeutet auch, dass zum Beispiel sehr gute Fahrradnetze vorhanden sind. Das ist ganz zentral. Und schließlich bedeutet es auch, dass geteilte Mobilität, also Carsharing zum Beispiel, wirklich Bestandteil und DNA dieser Stadtteile werden muss.
Und für bestehende Stadtteile müssen die jetzt massiv umgebaut werden? Geht das überhaupt?
Das geht nicht so einfach, das stimmt. Also was möglich ist, Stadtteilzentren zu stärken, also tatsächlich auch sehen, dass die kommerzielle Struktur erhalten bleibt oder sogar ausgebaut wird. Das kann der lokale Bürgermeister oder Bürgermeisterin ja sicher ein bisschen helfen. Das ist wichtig. Und dann aber auch wiederum die Mobilitätsstruktur, also zum Beispiel die Straßenraumaufteilung, dass zum Beispiel Fahrradfahrerinnen und Fußgänger vor allen Dingen auch viel Platz haben und da nicht irgendwie sich anrempeln müssen. Das heißt, dass auch die Aufenthaltsqualität gesteigert wird. Und das bewirkt tatsächlich dann auch sogar eine Stärkung der kommerziellen Struktur. Wir wissen mittlerweile, wenn Fußgänger und wenn Fahrradfahrer da mehr vorhanden sind, dann profitiert auch das Kleingewerbe.
Dann profitieren auch kleine Händler. Das ist ein interessanter Aspekt. Man könnte aber ja auch sagen, das mit dem Umbau, das können wir uns auch komplett sparen. Wir stellen einfach den kompletten Autoverkehr auf Elektromobilität um. Ist ja ohnehin geplant. Elektroautos stoßen kein CO2 aus. Kann man sich dann nicht den teuren Umbau der Städte sparen?
Nein, den brauchen wir auch. Was stimmt, ist, dass Elektromobilität die richtige Strategie ist. Da müssen wir rein, wir brauchen Elektroautos. Alleine werden diese nicht ausreichen, denn die Produktion der Elektroautos braucht auch CO2-Emissionen. Und außerdem gibt es auch bei Elektroautos immer noch Stau. Es gibt immer noch Luftverschmutzung durch Reifenabrieb und durch Bremsen. Und auch die Lebensqualität, die Aufenthaltsqualität bleibt niedrig, wenn ganz viele Autos in diesen Stadtteilzentren sind. Deswegen ist es wichtig, gleichzeitig auch die Stadtteile umzuplanen.
Sagt Felix Kreuzig von der Technischen Universität Berlin über Stadtplanung und Klimaschutz. Es sind die vielleicht seltsamsten Säugetiere der Welt. Sie sehen aus, als kämen sie direkt aus einem Science-Fiction-Film oder vielleicht auch aus der Urzeit unserer Erde. Doch Gürteltiere, die leben auch heute noch hier auf unserem Planeten, auch wenn sie bedroht sind. Denn vor allem ihr Panzer und ihr Fleisch sind begehrt und wird geschmuggelt und gewildert. Aber man kann mit den Tieren auch Diplomatie machen. Taiwan gilt weltweit als das erfolgreichste Land bei der Züchtung von Schuppentieren und es vermittelt seine Tiere als Geschenke öffentlichkeitswirksam in Zoos in aller Welt. Katrin Erdmann berichtet.
Raus rein, raus rein. So schnell wie Gürteltiere die Zunge beim Fressen bewegen, kann man kaum gucken. Im Zoo in Taipei leben derzeit 18 Tiere. Die meisten sind weiblich. Ein Paar wurde gerade erst an den Prager Zoo ausgeliehen. Manchmal werde gesagt, die Schuppentiere seien anstelle der Pandas gekommen. Er sehe das nicht ganz so, sagt der Direktor des Prager Zoos Miroslav Bobek im Frühjahr. Obwohl dies natürlich eine mögliche Interpretation sei. Für ihn seien die Gürteltiere Botschafter der wilden Natur. Und genauso wäre es mit den Pandabären. Auch sie wären dann ein Symbol für den Schutz bedrohter Arten. Dass Taiwans Gürteltiere sich jetzt auch in anderen Zoos der Welt fortpflanzen, ist Flora Lue zu verdanken. Unter ihrer Obhut kam im Zoo von Taipei 2007 erstmals ein Junges zur Welt. Eine weltweite Sensation der bedrohten Art. Sie sagt, selbst nach 20 Jahren Zucht sei noch so vieles unbekannt. Allein die richtige Ernährung zu finden habe Jahre gedauert, erzählt sie im Gespräch mit der ARD. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie Babynahrung. Das ist also eine Art Brei mit Maden, Bienenlarven, Äpfeln, Eiern und bis zu 8 Nährungsergänzungsstoffen. Das wird dann gekocht und wenn es kalt ist, bekommen sie es zum Fressen. Gürteltiere sind scheue Einzelgänger, vergraben sich gern in ihrer Höhle, die eine angenehme Temperatur haben muss und nicht zu feucht und nicht zu trocken sein darf. Um das Umfeld haben wir uns erst relativ spät kümmern können. Wir arbeiten da jetzt mit Wissenschaftlern zusammen, die gucken, wie die Wildtiere leben. Dann werden die Ergebnisse Stück für Stück auf die Zoosituation übertragen. So habe es Jahre gedauert, herauszufinden, welche Ameisensorte Gürteltiere am liebsten fressen, sagt Flora Lue vom Taipeher Zoo. sensible Tiere, die am liebsten für sich allein sind. Und die muss man jetzt irgendwie auch noch zum Sex motivieren. Die Abteilungsleiterin und ihr Team beobachten genau, wenn sich Sympathien abzeichnen. Man sieht das zum Beispiel daran, wenn das Männchen dem Weibchen hinterher trottet. Das ist ein Zeichen für Interesse. Und wenn sie dann beieinander schlafen. Und es kommt auch vor, dass das Männchen versucht, das Weibchen zu umarmen. Wenn sich also der große lange Schwanz ums Weibchen legt und sie sich nicht dagegen wehrt, stehen die Chancen gut für ein neues Gürteltier. 15 Mal hat das bereits in Taipei geklappt. Und es wird genau beobachtet, wie sich die Paare in den anderen Zoos entwickeln. Im Leipziger Zoo gab es bisher einmal Nachwuchs, der jedoch verstorben ist. In Leipzig haben wir ein ziemlich altes Paar. Aber weil wir wollen, dass die Population dort weiter wächst, überlegen wir, ein zweites jüngeres Pärchen zu schicken. In Prag sind ja jetzt erstmal zwei ganz frisch dort. Und da haben wir jetzt vor kurzem gehört, dass sie sich gepaart haben. Was der Zoo in Taipei sich bis heute nicht zutraut, die Tiere nach der Aufzucht in die freie Wildbahn zu entlassen. Das aber, so die Leiterin Luo, ist unser Ziel.
Katrin Erdmann war das über Diplomatie mit gezüchteten Gürteltieren.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Immerhin inzwischen gibt es sie wieder. Große Rockkonzerte und Festivals, Musik und Kultur mit anderen Menschen gemeinsam erleben, das geht wieder. Und ich gebe zu, das war auch eines der Dinge, die mir in der Corona-Zeit am meisten gefehlt hat. Nur so ganz vorbei ist die Pandemie ja leider immer noch nicht. Immer wieder werden Menschen krank oder müssen in Quarantäne. Auch für solche Situationen bieten viele Konzertveranstalter und Tickethändler Versicherungen an. Doch lohnen die sich wirklich? Dazu der Verbrauchertipp von Christine Mockenhaupt.
Szenario 1. Das Event wird verschoben. Zum Beispiel, weil Corona-Regeln größere Veranstaltungen verbieten. Das ist dann schade, aber normalerweise kein finanzieller Verlust, sagt Johannes Ulbricht vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft.
Wenn ein Event verschoben wird, kann der Kartenkäufer, der nicht am Nachholtermin teilnimmt, sein Geld typischerweise innerhalb von 3 Jahren zurückverlangen.
Allerdings kann es sein, dass Veranstalter in den AGB andere Fristen festhalten, zum Beispiel, dass das Geld auf jeden Fall vor dem Event zurückverlangt werden muss, damit der Veranstalter noch versuchen kann, das Ticket weiterzuverkaufen. Szenario 2. Das Event findet statt. Ich habe aber Corona. Das ist dann Pech, so wie wenn ich irgendeine andere Krankheit habe.
Alles, was in Ihrer Sphäre liegt, auch wenn Sie nichts für Ihre Kopfschmerzen können, da kann man das Geld nicht zurückverlangen,
sagt Alina Menold von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Eine Ausnahme gibt's. Eine Ticketversicherung deckt ab, wenn ich selbst wegen Corona in Isolation muss. Eine solche Versicherung lohnt sich allerdings laut den Verbraucherzentralen in den meisten Fällen nicht. Denn der Schaden ist meist nicht besonders hoch. Wer regelmäßig zu Veranstaltungen geht, zahlt viel mehr, wenn alle Tickets versichert sind, als wenn er oder sie ausnahmsweise mal plötzlich ausfällt. Lohnen kann sich eine Ticketversicherung für Events, die sehr teuer sind, etwa für Festivals oder Konzerte großer Stars und die in weiter Zukunft liegen, etwa in über einem Jahr.
Und Sie einfach ja nicht wissen können, was ist bis dahin passiert. Schwangerschaften sind versichert, der Tod ist versichert und auch schwere Krankheiten.
Vor allem ist es gerade bei teuren Tickets manchmal gar nicht so einfach, die noch spontan weiterzuverkaufen, weil sie personalisiert sind. Damit soll vor allem das Geschäft auf dem Schwarzmarkt unterbunden werden. Ist aber eben auch blöd, wenn man am Tag des Events plötzlich krank ist und das Ticket loswerden will. Personalisierte Tickets muss der Originalkäufer bzw. die Originalkäuferin beim Veranstalter oder Ticketanbieter auf einen anderen Namen umschreiben lassen. Das kann manchmal mehrere Tage dauern und eine Gebühr kann auch fällig werden. Das kann auch für mich als Käuferin blöd sein, wenn ich Tickets von Privatpersonen kaufen will, warnt Alina Menold.
Sie können personalisierte Tickets kaufen, da müssen Sie aber mit dem Privatverkäufer vorher ausmachen, dass er mit seinem Tickethändler in Kontakt tritt, um eben diese Umpersonalisierung vorzunehmen, weil sie sonst eben einfach nicht reinkommen.
Deshalb rät die Verbraucherzentrale auch davon ab, personalisierte Tickets über Weiterverkaufsplattformen wie eBay oder Viagogo zu kaufen. Es gibt aber auch Plattformen, die sicherer sind und unter anderem von den Verbraucherzentralen empfohlen werden, etwa Fansale, eine Tochter des Tickethändlers Eventim. Eine gute Nachricht gibt's zum Schluss noch. Seit Beginn der Pandemie mussten wir ja beim Ticketkauf oftmals unsere Namen angeben. Das ist aber üblicherweise keine Personalisierung, sondern diente nur der Kontaktnachverfolgung. Bei Tickets für Events, die zum Beispiel jetzt noch nachgeholt werden, ist das deshalb kein Problem. Im Moment wird das ja eh nicht überprüft und sollte die Kontaktnachverfolgung bei Events wiederkommen, dann kann der Name auf dem Ticket aber in der Regel unkompliziert noch am Veranstaltungsort geändert werden.
Der Verbrauchertipp von Christine Mockenhaupt und damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Friedbert Meurer mit den Informationen am Mittag. Bei ihm geht es gleich auch nochmal um den Weiterbetrieb von zwei deutschen Atomkraftwerken und um die aktuelle Lage im Ukraine-Russland-Krieg. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.